Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Verhandlungssache. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du uns zuhörst, wenn es um das Thema Verhandeln, Verhandeln im Alltag, Verhandlungen in Berufssituationen geht. Heute wollen wir mal die Anfänger, die Einsteiger adressieren und wollen ja so ein bisschen die Grundprinzipien, die Grundlagen erzählen, vielleicht auch den einen oder die andere auffrischen, und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Daniel, schön, dass du dabei bist.
Hallo Nils, ich grüße dich.
Machst du grundsätzlich Trainings auch für komplette Anfänger, für Einsteiger, oder ist bei dir eher so, ja, mit Erfahrung schon vorausgesetzt?
Na, es gibt schon viele Kunden, die anfragen für sogenannte Basisverhandlungstrainings, aber das möchte ich ein bisschen präzisieren, weil was glaubst du, in wie viel Prozent der Fälle der Deal im Grunde schon durch ist am Tag der Preisverhandlung? Gib mal so eine Einschätzung. In wie viel Prozent der Fälle hat der Kunde sich schon eigentlich schon entschieden zum Tag der Preisverhandlung?
Ja, wenn du mich so fragst, muss es hoch sein. Dann sage ich 80%.
Ganz genau, 80%. Genau so ist es. Also fast genau Punktlandung. 83% haben sich schon entschieden zum Tag der Preisverhandlung. So, und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die meisten Kunden sich schon vor Ablauf oder vor dem Tag der Preisverhandlung entschieden haben. Heißt also, der eigentliche Verkauf, die eigentliche Verhandlung beginnt viel, viel früher, zum Zeitpunkt des Beziehungsaufbaus, beim Erstaufschlag, bei der Bedarfsanalyse, bei der Nutzenargumentation. Da entscheiden sich Kunden, und meistens entscheidet sich ja die Fachabteilung und gar nicht so sehr der Einkauf, sodass wir eben wissen müssen, dass am Tag der Preisverhandlung meist nur noch Kosmetik gefragt ist.
Krass. Also ist ein krasser Aha-Effekt gerade für mich, weil ich das Gefühl hätte, wenn ich mich jetzt intensiv in das Thema Verhandlungstraining einarbeiten wollen würde, wäre genau diese Verhandlung, dieser Verhandlungstermin der Punkt, an dem ich mich verbessern wollen würde und sagen würde, da alles Geld, was ich habe in Fortbildung, würde ich jetzt genau auf diesen Moment kippen. Und du sagst im Grunde, da ist der Kuchen schon gegessen, ist schon rum.
Da ist die Messe schon gelesen. Deswegen kommen ja viele Geschäftsführer und sagen, Herr Kagel, unsere Jungs, Mädels müssen mal wieder einen Sack zumachen, die müssen verhandeln lernen. Da sage ich, ja, das können wir gerne machen, ich stehe da gerne zur Verfügung. Nur bedenken Sie, 83% passiert vorher, eben im Rahmen des Beziehungsaufbaus, im Rahmen der Bedarfsanalyse. Da wird sich entschieden für den jeweiligen Lieferanten, zumindest in sehr, sehr häufigen Fällen. Und deswegen tun viele Firmen eben gut daran, wenn sie ihre Männer, ihre Frauen im Vertrieb fit machen in der ganz allgemeinen Kundenanbahnung und eben nicht für die reine Preisverhandlung. Die ist auch wichtig, keine Frage, das ist ja auch das, was ich trainiere. Nur wir dürfen eben das, was vorher passiert, nicht vergessen.
Also Thema Vorbereitung, ne, zieht sich ja wie ein roter Faden durch unseren Podcast, ne? Vorbereitung ist King und ist sehr, sehr viel in Verhandlungen. Was mich mal interessieren würde für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, Verhandlungstraining finde ich irgendwie cool oder Verhandeln lernen, ne, will ich machen. Wie ist denn die Lernkurve? Beispielsweise möchte ich das jetzt mal mit dem Joggen vergleichen. Wenn ich jetzt persönlich anfangen würde zu joggen, ich habe erstmal 8 Wochen nur Schmerz und keinen Fortschritt. Und dann kommt ja irgendwann dieser Hockeystick sozusagen, wo ich merke, okay, hier geht's voran. Wie empfindest du das bei deinen Coaches im Thema Verhandeln? Kommen die sofort nach 10 Minuten schon einen Schritt weiter und sind richtig gut? Oder brauche ich da auch Vorlaufzeit?
Durch Verhandlungstraining oder durch auch Bücher oder Podcasts, was auch immer, entsteht sehr oft ein sehr steiles Wachstum in einzelnen Bereichen, in einzelnen Facetten. Das reicht aber oft nicht. Das heißt, du hast in den Trainings, genauso wie in so einem Podcast, ganz oft kleine Quick-Wins. Ne? Allein schon dieses Quick-Win, hey, da passiert vieles schon vorher, schon vor Ablauf oder vor der Preisverhandlung. Das ist ja schon ein kleiner Quick-Win. Und diese Quickwins nehmen die Teilnehmenden sehr, sehr oft sehr schnell an und setzen sie auch sehr schnell um. Aber das eigentliche Wachstum, das passiert ja auf Dauer, wenn du auch dein Mindset änderst, wenn du deine Vorbereitungsstrategien änderst, wenn du dein gesamtes Konzept dahinter änderst. Und das braucht in der Regel Wochen, manchmal sogar Monate. Ne? Also ich sehe so ein lineares Wachstum während so einer Trainingsphase. Ich sehe aber auch ein sehr steiles, anfängliches, schnelles Wachstum.
Das Spannende ist, mal aus einer persönlichen Sicht gesprochen, ne, seit wir das hier machen, ich komme ja auch gar nicht aus dem Bereich Verhandeln, ne, und bin jetzt hier eigentlich ja auch nur der Sidekick, aber durch so eine Art Kollateralschaden sozusagen werde ich ja jetzt reingezogen. Du ziehst quasi oder versuchst andere Leute besser zu machen im Bereich Verhandlungen und hast so eine Sogwirkung, dass ich als neutrale Instanz da quasi mit reingezogen werde. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich das bei mir, ich bemerke mal mir 2-3 Dinge. Es gibt so Klassiker, die hängen geblieben sind. Und wie gesagt, ich bin halt auch Einsteiger und Anfänger, ne? Und deshalb kann ich aus dieser Rolle das gut beschreiben. Es gibt so 2-3 Sachen, die bei mir gnadenlos hängen geblieben sind, die ich auch umsetze des Grauens. Beispielsweise Flinchen. Das ist bei mir, ich weiß nicht genau warum, weil das Wort auch irgendwie cool ist. Ich kann es nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und ich bin der krasseste Flincher im nördlichen Rheinland-Pfalz.
Für unsere Zuhörer nochmal, was war nochmal ein Flinch?
In meinen eigenen Worten, und das hast du in deinen Worten, okay? In meinen Worten ist Flinchen, ich kann dir sagen, was in meinem Kopf vorgeht. Oh, jetzt gleich kommt vom Gegenüber eine Hausnummer, eine Zahl oder irgendwas, also er will irgendwas rausgeben und meine innere Stimme spricht zu mir, egal was jetzt kommt, egal was er sagt, und wenn es genau das ist, was du hören willst, du reagierst, als wäre es eine Frechheit, als wäre es eine absolute Oberfrechheit. Und das, also du musst, also kontrollier dein Gesicht so, dass der Gegenüber schon sich schämt, diese Zahl gesagt zu haben. Und egal was es ist, hör gar nicht hin. Das ist für mich Flinchen.
Genau, und das ist absolut, ich hätte es nicht besser erklären können, aber was ist das Problem daran? Warum fällt das vielen Menschen so schwer zu flinchen, wenn der Kunde zum Beispiel oder der Lieferant etwas sagt, wo man innerlich eigentlich denkt, boah, wie geil, super Preis, super geil, mache ich. Warum fällt das so schwer? Logischerweise. Ja,
weil man dann vielleicht auch Angst hat, den Deal zu verlieren, den man hat. Würde ich mal sagen, ne?
Genau, und weil du deinen Körper eben nicht unter Kontrolle hast. Zumindest nicht, wenn du dich nicht wirklich konzentrierst. Der Punkt ist der, ich freue mich ja. Ich möchte ja am liebsten die Hand entgegenstrecken und sagen, alles klar, so machen wir's. Aber durch den Flinch muss ich eine ganz andere körperliche Reaktion zeigen, als das, was ich eigentlich möchte.
Das ist auf jeden Fall das eine, was bei mir hängen geblieben ist. Das zweite ist das Thema Butner, was auch hängen geblieben ist. Da ringe ich immer noch mit mir so ein bisschen, weil das hört sich natürlich auch cool an. Best alternative to negotiated agreement, ne? So in meinem Kopf, und da wollte ich dich sowieso nochmal fragen, kann man nicht einfach sagen, Alternative?
Also im Grunde. Ja, klingt aber nicht so sexy. Ja, am Ende ist es das. Mein Plan B, meine Alternative. Da steckt ja auch im Wort Best Alternative. Aber es präzisiert das eben nochmal. Beste Alternative zu dem, was du verhandelst. Na, also ich finde, der Begriff Butner ist präziser und besser.
Okay, also sagen wir mal ein Plan B mit Marketingabschluss. Ja.
Genau.
Das ist auf jeden Fall das Zweite. Und was ich merke, seit wir hier miteinander sprechen, ist, dass ich eine Lust aufs Verhandeln entwickle. Also ich verhandle. Ich habe das vorher nicht gemacht, ne? So, aber ich gehe jetzt, also alles, was ich kaufe, was so ein bisschen, klar, bei einer Brezel fange ich nicht an zu verhandeln, ne? Aber wenn es jetzt in irgendwas geht, ich kaufe einen Fernseher, wie auch immer, ich traue mich zu verhandeln. Ich muss sagen, dass es nicht so oft gelingt. Ne? Ich habe jetzt letztens bei Saturn einen Fernseher gekauft und wollte da verhandeln, weil wir dann noch zusätzlich eine Mikrowelle kaufen wollten. Und dann wollte ich einen Deal machen. Der wurde dann ziemlich schnell abgebügelt. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, hier bin ich mit dem Latein schon am Ende. Ne? Aber ich habe immerhin habe ich's gemacht. Ne? Und was dann bei mir noch aufkommt, soll jetzt natürlich keine Folge über mich werden, aber ich spiegel das mal als Anfänger wieder. Was dann bei mir aufkommt, und da habe ich große Probleme mit, ist Stolz.
Ja.
Weißt du, also ich sage dann, hier der Fernseher, der kostet jetzt, keine Ahnung, 500 Euro, die Mikrowelle kostet 100, die will ich aber jetzt für 50 haben. Wenn der sagt nein, weißt du, was dann in mir hochkommt? Hier kaufe ich nie wieder ein. Nee, ist für mich auf Ewigkeiten gestorben. Wir gehen jetzt. So, ne?
Ja.
Ist wahrscheinlich ein Anfängerfehler, würde man sagen. Ne?
Also den Stolz darfst du auch mal über Bord werfen. Natürlich musst du auch manchmal den Schritt zurückgehen und sagen, okay, dann kaufe ich halt doch. Ist für mich kein Problem. Aber das Gesicht sollte gewahrt bleiben für beide Seiten. Das ist eben wichtig. Gesichtswahrung ist das A und O, ob du Anfänger bist oder Fortgeschrittener im Verhandeln. Sowohl dein Gesicht als auch, und das ist viel wichtiger, das Gesicht deines Gegenübers. Denn wenn du das Menschen nimmst, dann verzichten sie auf Deals, die noch so gut sein können. Kriege sind dadurch entstanden, weil Menschen ihr Gesicht verloren haben.
ist also ein klassischer Fehler. Was würdest du sagen, sind noch weitere Fehler, die man so ganz am Anfang, die du mir zutraust? Was glaubst du, was mache ich für typische Fehler?
Ich glaube, der grundlegende Fehler ist, dass Menschen es nicht probieren. Von daher bist du schon einen richtigen Schritt weiter. Oder gehen wir noch einen Schritt weiter. Die meisten Menschen beschäftigen sich nicht damit. Ne? Das ist wie mit dem Joggen. Wenn du reinkommst ins Joggen, fängst an, Spaß zu machen. Dann kriegst du Lust drauf. Du musst also erstmal anfangen damit. So, jetzt nehmen wir mal an, das hast du getan. Du bist auch vorbereitet und du probierst es auch. Und das ist schon mal ganz, ganz viel wert. Du tust es und du bist dabei. Was ein Fehler ist, häufig gerade bei Anfängern, dass sie nicht taktisch vorgehen. Das heißt, für mich ist Verhandeln wie Schach. Beim Schach kommt es darauf an, Züge zu antizipieren, vorauszuerahnen. Und wenn ich dir jetzt einen Zug gebe und sage XY, dann muss ich halt damit rechnen, dass du mir einen gegnerischen Zug gibst, mit dem ich nicht einverstanden sein kann. Und die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das? Wenn das sehr wahrscheinlich ist, stelle ich meine Frage nicht oder meine Ansage nicht. Dann mache ich diesen Zug nicht. Also Anfänger schaffen es ganz oft nicht vorauszuschauen. Ich gebe dir ein Beispiel. Du gehst also zum Saturn und sagst, ja, also wenn ich den Fernseher kaufe, dann möchte ich die Mikrowelle aber 20% haben. So, jetzt sagt der Verkäufer, nee, das können wir nicht machen. Ne? So, und jetzt kommt dann der Stolz, ja, wie, schade, Kagel hat doch gesagt, das funktioniert. Nee, so funktioniert es eben nicht. Ja, hingehen und sagen, wenn ich den Fernseher kaufe, ich möchte noch eine Mikrowelle kaufen, was können Sie mir denn Gutes tun? Was können Sie mir denn ganz konkret bei der Mikrowelle Gutes tun? Oder sind dann eventuell 10% drin? 10% ist geankert, ja, aber das Wording ist eben anderes. So, und dann hörst du eben ganz oft, nee, 10% kann ich Ihnen nicht geben, ich kann Ihnen aber einen zusätzlichen Standfuß beim Fernseher geben oder eine Wandhalterung oder sonst irgendwas. Das heißt also, wichtig ist, dass du dir hier Optionen offen lässt und dass du eben auch im Konjunktiv handelst. Ich bin ein großer Gegner vom Konjunktiv, aber in Verhandlungssituationen, wenn es darum geht, Optionen zu erarbeiten, kann der Konjunktiv Brücken bauen und Gesichtswahren kommunizieren. Und das ist wichtig.
Mhm. Ich glaube, so im Nachgang betrachtet, habe ich auch zum Beispiel diesen Fehler gemacht, dass ich da klar gesagt habe, wir kaufen noch eine.
Das ist natürlich ein grundlegendes Problem in der Verhandlung, wenn du hingehst und deinem Kunden oder deinem Verkäufer, deinem Lieferanten das Gefühl gibst, du willst, du musst, du wirst. Wann immer ich verhandle, versuche ich Menschen das Gefühl geben, ich kann, ich muss aber nicht, ohne dabei arrogant zu sein. Das ist die Kunst.
Jetzt redest du ja viel über das Thema Vorbereitung, ne? Auch Großteil von dem, was du eingangs sagtest, ist das Thema Vorbereitung einfach elementar. Beschreib doch mal ganz kurz, bleiben wir mal bei diesem einen Beispiel. Wie könnte so eine Vorbereitung aussehen? Welche Rolle spielt Vorbereitung?
Für mich die wichtigste Vorbereitung, wenn du zu Saturn gehst und du willst einen Fernseher und du willst eine Mikrowelle haben oder du, egal wo du hingehst. Das Allerwichtigste ist, dass du dir erstmal im Klaren bist und dass du dir klar machst, du möchtest verhandeln. Du willst da noch was rausholen. Was? Da bist du ergebnisoffen. Vielleicht hast du schon präzise Ideen, das wäre besser. Wenn nicht, bist du ergebnisoffen. Dann gehst du hin und machst dir 5 Minuten, mehr braucht's nicht, einen kleinen Leitfaden. Und sagst also, ich fange an und möchte den Fernseher und frag mal, ob da noch was möglich ist. Vielleicht auch, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, Vergleichsangebote sammeln online und den Verkäufer damit konfrontieren. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Und dann hingehen und sagen, okay, eventuell möchte ich noch eine Mikrowelle haben. Wie sieht's da aus? Jetzt hast du nur ein Problem, wenn du in den Laden gehst, wo der Fernsehverkäufer überhaupt nichts mit den Mikrowellen zu tun hat. Das interessiert dir nämlich überhaupt nicht, wie viele Mikrowellen er heute verkauft. Warum? Weil er Fernseher verkaufen muss. Gehst du in ein technisches Fachgeschäft, dann sieht die Sache schon anders aus. Denn diesen Menschen, sag ich mal, so ein kleines Elektrofachhandel bei dir um die Ecke, denen ist sehr wohl daran gelegen, beides zu verkaufen. Das wirst du bei großen Stores wie Mediamarkt, Saturn eher nicht haben. Also auch das musst du berücksichtigen. Die Weißware wird ganz anders gehandelt als die Fernseher von ganz anderen Verkäufern. Und dann wird's ja noch mal schlimmer. Du hast ja bei Mediamarkt oder Saturn oft LG-Verkäufer, Bose-Verkäufer, Melitta-Verkäufer. Die interessieren sich im Grunde genommen eh nur für ihr eigenes Produkt. Und das interessiert die überhaupt nicht, wenn du noch eine Mikrowelle verkaufst.
Hast du denn auch das Gefühl, dass es Geschäfte gibt, wo es einfacher ist? Also gerade wenn ich jetzt sage als Anfänger, ich will auch so ein bisschen verhandeln lernen, ne? Und sagst du, da ist es einfacher bei diesem Fachgeschäft oder bei den großen Ketten, großen Konzernen?
Also das ist hüben wie drüben. Ich habe schon Einzelgeschäfte gehabt, wo ich sehr gut verhandeln konnte. Ich habe mir jetzt gerade noch mal einen Fernseher. Ich habe mir auch einen Fernseher geholt, allerdings in so einem Elektrofachhandel hier in Koblenz, genauso wie auch eine Sonos-Bar für meinen Fernseher, eine Soundbar. Da konnte ich auch ein bisschen was verhandeln. Vor allen Dingen wurde meine alte eben auch mitgenommen. Das habe ich auch ganz gut hinbekommen, wie ich finde. Das ist ein Geben und Nehmen. Und es gibt manche, die sind sehr, sehr starr. Zum Beispiel im Handwerk. Im Handwerk habe ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht, zumindest die letzten Jahre, was Verhandeln betrifft. Da konnte ich überhaupt froh sein, wenn die überhaupt gekommen sind, die Handwerker. Da habe ich ganz, ganz schlechte, zugegebenermaßen ganz schlechte Ergebnisse erzielt beim Verhandeln. Bei Artikeln, die, sag ich mal, im Bauhaus überwiegend zu Hause sind, die im Elektrofachhandel zu Hause sind oder auch bei Autos, da kannst du schon ganz gut verhandeln. Wobei auch Autos ist eine Ausnahme, 2022 und 2023. Das wird jeder wissen, der sich Autos in der Zeit gekauft hat. Das war schon sehr, sehr schwer. Also es hängt für mich nicht vom Laden ab, es hängt für mich eher vom Produkt, von der Produktgattung ab. Und da darfst du dann genau hinschauen, ne?
Kommen wir nochmal zu den Personen, die anfangen und einsteigen in das Thema Verhandlung. Glaubst du, dass es bei dem Überthema Verhandlung, dass man da das Pareto-Prinzip anwenden kann, dass du sagst, mit 20% Einsatz komme ich schon so auf 80% von dem, was man im Bereich Verhandeln lernen kann und bin da schon mal einen Riesenschritt weiter? Oder sagst du, das ist hier leider nicht so?
Glaube ich schon. Ich glaube, dass du mit 20% Einsatz schon, ich weiß nicht, ob es 80% sind, aber du kommst schon einen ganzen Schritt weiter. Die Frage ist, reicht dir das? Wenn du einen Rabatt bekommst von sagen wir mal, 10 Euro, und ein Profi hätte hier einen Rabatt von 15 Euro bekommen, dann kannst du natürlich sagen, hey, ich bin happy mit den 10 Euro Rabatt. Ich sage, du hättest 50% mehr Rabatt haben können, hättest du deine Skills verbessert. Ich glaube schon, dass du sehr schnell auf gute Ergebnisse kommst, aber die Frage ist, es ist wie im Spitzensport. Ich glaube, dass du mit einem gewissen, guten, soliden Training schon sehr schnell, und ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich war Kartfahren neulich und in so einer Kartrennbahn, da siehst du ja immer die Spitzenzeiten. Und da habe ich gemerkt, wenn du 10 Minuten fährst, verbesserst du dich exponentiell. Also die Bestzeit lag bei 25 Sekunden pro Runde. Ich war in der ersten Runde bei 29 Sekunden. Ich habe mich dann innerhalb von 10, 20 Minuten so hochgekämpft, dass ich schon eine 27er Zeit gefahren bin. Also im Grunde genommen war ich in Schlagdistanz zu den Besten dieses Kartcenters da. Aber jetzt kommt's. Jetzt fehlen eben die letzten 10%. Diese letzten 1,8 Sekunden, die dich trennen von der Spitze. Und da ist die Frage, bist du zufrieden mit einer 27er Runde? Oder sagst du, jetzt will ich auch an die Spitze und will eine 25er Runde fahren? Und dafür braucht's deutlich mehr Training, deutlich mehr Können und deutlich mehr Fähigkeiten.
Wenn ich eine Kartbahn besitzen würde, würde ich natürlich so eine Rundenzeit an die Wand werfen, von der so Leute wie du sagen, oh, es fehlt nicht mehr viel, ich muss hier einfach noch 3-4 Mal hinkommen.
Ja. Ja, ich sehe schon, Fuchs, so denken Verkäufer, ja.
Ja. Ich will nochmal auf das Pareto-Prinzip zurückkommen, weil ich es ursprünglich, also war eine geile Antwort, ich meinte aber ursprünglich damit, ob was das Thema Ausbildung angeht. Also ob ich 20% investieren muss von dem, was du jetzt beispielsweise investiert hast, um schon auf 80% Niveau zu kommen, was das Thema Verhandeln angeht. Ne? Also darauf habe ich mehr abgezielt.
Okay, also was Wissen angeht, glaube ich, funktioniert das Pareto-Prinzip nicht. Was Können betrifft, möglicherweise schon oder Erfolgsergebnisse. Aber was Wissen angeht, zum Beispiel, es gibt ja eine Firma, die ich jetzt nicht namentlich nenne, die bietet an, Bücher in 10 Minuten zu subsumieren und dann, dass du das konsumieren kannst. Also du hast in 10 Minuten ein 700-Seiten-Buch intus. Und warum funktioniert das nicht, weil Lernen so nicht funktioniert. Lernen, gerade für Anfänger, erfolgt durch Reflexion, durch sich damit beschäftigen. Und das, Nils, das verstehen viele nicht. Das erfordert Zeit. Das erfordert unfassbar viel Zeit, das Lernen, das Lesen. Und deswegen funktioniert es meiner Meinung nach auch überhaupt nicht, wenn ich dir 10 Minuten erzähle, was es da in dem Buch gab, sonst bräuchtest du auch keine Seminare. Du könntest einfach das Buch zum Seminar kaufen, könntest du dir durchziehen und das wär's. Nein, das Seminar hat den Vorteil, dass ich dich in die Reflexion bringe, in die Übung bringe. Du kannst doch mal nachdenken und dann 4 Wochen später sehen wir uns nochmal. Es gibt nochmal einen Refresher, das Thema wird wieder aufgekocht. Und da funktionieren 10 Minuten subsumierte Lerneinheiten aus meiner Sicht ganz, ganz schlecht. Also mit 20% wirst du nicht weiterkommen.
Ist aber so ein bisschen, ich meine, jetzt wird es philosophisch, ne, aber ist ja auch so ein bisschen Problem unserer heutigen Zeit, beziehungsweise dann auch Chance, wenn ich es anders mache, dass ja alles reduziert wird. Ne? Also früher haben wir das Buch gelesen, dann irgendwie die Zusammenfassung, dann ein Facebook-Beitrag. Mittlerweile ist es noch ein Tweet. Eigentlich reicht mir die Überschrift heutzutage, ne, um mich im Thema zu beschäftigen. Oder Musik. Früher haben wir Alben gehört, dann wurde es eine CD, dann die Single. Mittlerweile als Hintergrund in einem TikTok für 20 Sekunden höre ich die Songs. Also es wird ja immer weiter komprimiert und auch versucht, Wissen irgendwie zu komprimieren. Und das wahrscheinlich dann auch im Bereich Verhandlung, was wir, die das hier gerade machen und ihr, die das gerade hören, natürlich ausnutzen können, weil dann wahrscheinlich, so würde ich mal vermuten, die Konkurrenz auch einfach schlechter wird. Ne? Weil wer möchte sich noch intensiv mit Themen beschäftigen? Und das ist meine folgende Frage. Merkst du das? Ist das so? Hast du das Gefühl, dass die Leute schlechter verhandeln?
Ich glaube, sie verhandeln häufiger. Das glaube ich schon, weil Verhandeln heute auch eher möglich ist und eher Trend ist. Ich glaube, dass sie... Aber das ist natürlich auch eine sehr starke Verallgemeinerung, dass viele heute schlechter verhandeln, weil sie einfach sich mit dem Thema nicht so sehr auseinandersetzen. Warum ist das so? Weil Verhandeln viele als notwendiges Übel sehen. Wir wissen, gerade bei Frauen ist das häufig so, das klingt jetzt komisch, aber das ist so, dass viele Frauen, nicht alle, aber viele Frauen sich mit dem Thema Verhandeln unglaublich schwer tun. Wir haben schon beim Bereich Gehaltsverhandlung darüber gesprochen und deswegen beschäftige ich mich nicht damit. Ein Thema, was mir Spaß macht, wo ich intrinsisch motiviert bin, ah ja, da lese ich, da gucke ich mir Tweets an, Reels, alles. Ja, aber beim Thema, was ich eh unsexy finde und dazu gehört, unter anderem Preisverhandlung, da beschäftige ich mich eben auch nicht so damit. Und das ist schade. Und das merkst du auch in den Verhandlungen. Und das ist wiederum der Vorteil, den ich ganz oft habe. Übrigens nicht nur in der Preisverhandlung. Wir reduzieren das ganz oft auf Preisverhandlung. Darum geht's ja gar nicht. Es geht ja auch um Verhandlungen mit dem Partner, mit der Partnerin. Gehaltsverhandlungen mit dem Chef, mit der Chefin. Verhandeln, ob ich nach Kroatien oder nach Italien in den Urlaub will. Darum geht's ja ganz oft. Auch insbesondere die Verhandlungen mit dir selbst. Wie verhandle ich denn mit mir selbst? Warum? Und warum ist das so wichtig? Das verstehen viele nicht. Und dann passiert eben Folgendes in Konfliktsituationen, wenn wir Zielkonflikte, Wertekonflikte haben, da wird eine Partei bockig, zickig oder macht die Tür zu, schließt Türen, wo es noch Brücken geben könnte. Und das ist etwas, das ist das Schöne an meiner Arbeit. Das liebe ich an meinem Job. Ich zeige Menschen, wie sie Brücken bauen in der Verhandlung, in dem Verkauf, in der Verhandlung mit sich selbst, mit anderen, um ihr Leben, wenn du so willst, besser zu gestalten. Und das funktioniert und das macht mich ganz oft stolz.
Kann ich nachvollziehen und hört sich natürlich auch für alle nach einer spannenden Reise an, die diesen Weg gehen wollen. Und lass uns den mal kurz skizzieren. Angenommen, du bist jetzt auf einer 9 von 10, was Verhandlungen angeht. Wahrscheinlich bist du ja eine 10, nee, du bist in einer 10 von 10.
Ich bin 11 von 10.
11 von 10, natürlich, ne, was das Thema Verhandeln angeht. Und wenn jetzt jemand... es gibt natürlich ein paar andere Sachen, die es dann runterziehen. Ja, aber du weißt, was ich sagen will. Ne? Also wenn du jetzt die Benchmark bist und jemand anderes fängt jetzt komplett neu an, sagt Verhandeln, noch nie gehört, weiß, wie man schreibt und ist eine 0 von 10. Wie läuft die Reise ab? Was muss die Person tun? Und vielleicht gibst du uns mal so kurze Meilensteine. Was tue ich, um von 0 auf 2 zu kommen, von 2 auf 4? In diesen Zweierschritten, die kannst du ja mit Sicherheit gehen, ne? Die Zweierreihe.
Mhm. Gut, also als erstes, ich glaube, ich macht es Sinn, sich mal die Macht anzuschauen. Wie sind die Machtverhältnisse? Eine 0 von 10, also ein Anfänger, der kann mich in Grund und Boden verhandeln, wenn er einfach unfassbar starke Macht hat. Ja, wenn ich in der Wüste bin und verdurste und da kommt jemand mit einem Glas Wasser, der kriegt alles von mir. Haus, Hof, Konten, alles. Ja, der muss nicht verhandeln. Der kann einen Preis nennen und den kaufe ich dann. Oder das zu dem Preis kaufe ich dann. Also ich glaube, die Machtsituation zu analysieren, präzise zu analysieren, ist der erste Schritt, der schon mal Sinn macht. Als zweites, wie ich schon gesagt habe, das Thema vorbereiten. Wie kann ich mich besser vorbereiten? Was kann ich besser tun? Und vor allen Dingen sich auch mal im Klaren sein, ich muss heute nicht kaufen oder verkaufen. Das ist das, wie ich, also für mich das Wichtigste, wenn ich als Einsteiger in die Verhandlung gehe, vielen Anfängern sehe ich im Gesicht schon an, die wollen beziehungsweise die müssen heute. Egal ob einkaufen oder verkaufen. Und ich glaube, dass viele Anfänger erstmal gut daran tun, dem Gegenüber relativ cool das Gefühl geben, du, ich kann, ich möchte auch, aber ich muss nicht. Ich muss nicht, nicht um jeden Preis, selbst wenn du musst. Und wenn du dir das mal im Klaren machst, wenn du darüber im Klaren bist, dann hast du schon ein bisschen was gewonnen, weil dein Gegenüber dann im Unklaren darüber ist, ob du wirklich willst oder musst. Und das ist ein strategisch-taktischer Vorteil, den du da hast, den ich nicht ungenutzt lassen würde.
Wie geht's weiter?
Ich würde mir immer auch eine Butner schaffen. Im Einkauf wie im Verkauf. Im Einkauf für mich noch wichtiger. Und das ist das, was ich vielen Einkaufskollegen oder Menschen, die in Einkaufssituationen sind, massiv vorwerfe. Die sind zu faul, um sich eine Butner zu organisieren. Das heißt also, wenn ich das kaufen will, dann habe ich die verdammt nochmale Pflicht, zu gucken, welche Alternativen habe ich denn, wenn du mir blöd kommst beim Preis oder bei den Leistungen. Und das machen viele nicht. Gerade im Einkauf für mich eine absolute Pflicht. In Einkaufstrainings. Ich verstehe Einkäufer. Die haben super viel zu tun. Die haben ganz, ganz viel auf dem Tisch. Und die organisieren sich keine Butner. Sie sagen zwar, sie hätten Alternativen. Ja. Aber jeder drittklassige Verkäufer weiß, dass das gelogen ist. Viel interessanter wird es doch, wenn du deinem Wunschlieferanten mal vor die Nase halten kannst. Schau hier. Habe ich zwei Alternativangebote in Art und Umfang absolut vergleichbar mit deinem, nur eben günstiger. Und jetzt bist du dran. Also eine Butner aufbauen ist für mich das A und O. Und ich behaupte mal, Nils, dass du, bevor du zu Saturn gegangen bist, dir kaum eine ernsthafte Butner organisiert hast.
Ja, weil ich, glaube ich, auch den Fehler gemacht habe halt. Also ich bin mit einer, ja, also es ist ganz schlimm sogar, meine Vorbereitung war gar nicht. Ne? Also ich bin da rein und wollte mich auch noch beraten lassen. So, also ich hatte noch gar keine, also ich wusste gar nicht, was ich will. Ne? Ja. Also in die Zeitmaschine setzen und nochmal zurück und nochmal neu machen.
Apropos Zeitmaschine, Nils. Also das Problem ist erstmal, du warst zu faul, ich nenne es beim Namen, du warst zu faul, dir eine Butner zu organisieren. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist doch der, du bist in den Saturn reingegangen und hast gesagt, ich will das heute. Ich will heute hier rausgehen, will einen Fernseher haben, ich will den haben. Ja, vielleicht nicht das Modell, ich lasse mich beraten, aber ich will heute den Deal abschließen. Jetzt überleg mal, wie cool, wie stark deine Verhandlungsmacht wäre, wenn du dich im Mindset geändert hättest und hättest gesagt, ich will heute auf gar keinen Fall hier mit einem Fernseher rausgehen. Ich will mich beraten lassen, ich will verhandeln, aber ich will und ich muss heute nicht mit einem Fernseher aus der Tür rausgehen. Versetz dich mal in diese Situation, wie stark jetzt deine Verhandlungsmacht ist. Ist eine ganz andere Situation.
Ja, bin ich bei dir. Absolut.
Ne? Und da ist eben auch die Kunst zu sagen, nein, ich gehe heute hier nicht raus mit Unterschrift, muss ich gar nicht. Ich will sowieso noch mal eine Nacht drüber schlafen. Aber viele Menschen sagen, die sind so heiß, die sagen, ich will heute auch den Deal, ich will heute, gerade Verkäufern werfe ich das oft vor, die wollen heute die Unterschrift um jeden Preis. Und die Kunst besteht darin, auch mal den Exit zu wählen und sagen, wir sind uns heute einig, dass wir uns uneinig sind. Ich mache mir noch mal Gedanken, aber ich melde mich. Brücken bauen in die Zukunft. Das ist wichtig.
Ich glaube, also was ich gerade jetzt natürlich in Verteidigungsmodus merke ich gerade in mir, der losbrüllt und sagt, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Situation an, ob ich Zwang dahinter habe. Ne? Jetzt sind wir beide zum Glück in der Position, glaube ich, wo 5% auf einen 600-Euro-Fernseher beispielsweise, das sind jetzt 30 Euro, ne? Und ich wüsste, ich muss 3 Tage warten. Jetzt bin ich zum Glück in der Position, dass ich sagen kann, die 30 Euro ist es mir wert, dass ich das Ding sofort zu Hause habe. Ne? So, und das, also ich merke beim, also die Frage ist natürlich, lerne ich verhandeln mit so einer Einstellung, ne, indem ich halt einfach sage, okay, auch der Aufwand mit der Vorbereitung etc., wenn ich halt 2 Stunden investiere, um eine Chance habe, 30 Euro zu sparen, ist natürlich die Frage, ist das ein gutes Investment? Wenn ich jetzt nur das monetäre Thema sehe, wenn ich die Ausbildung dahinter sehe, dann natürlich, ne, die ich dadurch oder durch den Lerneffekt, dass es mir langfristig dann was bringt. Das natürlich. Aber das ist noch sowas, wo ich dann, glaube ich, bei mir auch dran arbeiten muss, dass ich dann sage, ja, komm.
Da habe ich eine ganz klare Sichtweise. Das ist natürlich eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn du 30 Euro sparst und du musst dafür aber 4 Stunden hin und her fahren und musst nochmal einen Tag opfern, dann brauchen wir nicht drüber zu reden, dann stehen Preis-Leistungen nicht im Verhältnis oder Kosten-Nutzen in dem Fall. Aber ich warne davor, die 30 Euro in den Kontext zu sehen mit deinem Fernseher, der vielleicht 1.000 Euro kostet. Weil dann denkst du dir, naja, 30 Euro beim 1.000-Euro-Fernseher, scheiß der Hund drauf, das mache ich, auch wenn ich die 30 Euro nicht bekomme. Wie sähe es jetzt aus, wenn du einen Taschenrechner kaufen willst? Ja, nehmen wir mal an, du wolltest einen, der nur 50 Euro kostet und du kriegst jetzt 30 Euro Rabatt oder eben nicht. Ja, wenn du wüsstest, übermorgen kriegst du die 30 Euro Rabatt, dann würdest du vielleicht schon nochmal hinfahren, weil wir die Dinge in den Kontext setzen. Beim Fernseher siehst du 30 Euro als geringfügig an, aber 30 Euro sind 30 Euro, vor allem, weil sie netto sind. Brutto sind das 60 Euro, da fängt es schon an interessant zu werden. Das ist ein schönes Essen. Ja, und da warne ich davor zu sagen, ach Gott, komm, egal, jetzt 30 Euro, 50 Euro, ist egal. Ne? Also es gibt andere kontextbezogene Situationen, wo wir selbst 10 Euro für 10 Euro die Krallen ausfahren und bis zum Anschlag kämpfen würden. Mhm. Ne? Das kennen wir alle.
Der Kontext stimmt. Ne? Also erwische ich mich dann dabei, wie ich dann beim Bäcker stehe und eine schöne Erdbeerschnitte und sehe 3,80 Euro, die Halsabschneider hole ich mir nicht. Könnte ich 10 Tage in Folge machen oder 8 Tage in Folge, wenn ich die 30 Euro beim Fernseher gespart hätte. Ne? Mach's nicht aus Geiz oder sehe im Supermarkt gesagt, die Butter kostet jetzt 2,70 Euro. Ne? Ich verzichte jetzt auf Butter eine Woche. Klar, es stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht.
Ja, hast du recht. Und, da hebelt eben der Kontext unser rationales Denken aus. Das sage ich immer wieder zu Menschen, die glauben, sie sind rational. Gerade Männer erlebe ich ganz oft, die sagen, ich bin Profi, ich bin rational. Und da muss ich mal lachen und sage, nein, bist du nicht. Du bist nicht rational. Glaube nicht alles, was du denkst. Und deswegen ist es eben so wichtig, auch mal eine Nacht drüber zu schlafen oder eine Woche sacken zu lassen. Auch wenn du heiß auf das Produkt bist, du willst heute hier den Deal machen. Tu es nicht, gönn dir einen Tag, dass du drüber schläfst und am nächsten Tag sieht die Welt meist ganz anders aus und klarer für uns.
Daniel, was ist der erste Schritt? Jetzt hört uns hier jemand zu und ist warum auch immer bis hierhin gekommen und hört jetzt noch zu. Was macht diese Person als allererstes jetzt, wenn dieser Podcast rum ist?
Diese Person holt sich als allererstes, abonniert den Podcast.
Sehr gut.
Ja, nein, also ich glaube, das Allerwichtigste, und ich werde es nicht müde, es zu sagen, ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Abonniere Menschen, die dir Input geben. Das muss ja überhaupt nicht Verhandlung sein. Das können ja auch hier Creator, finde ich da immer cool, die dir immer wieder Impulse geben zu deiner Persönlichkeitsveränderung, zu deinem sei besser morgen als jemand, der du heute warst. Mach dich selber besser durch Reels, durch Podcasts, im besten Fall durch Bücher, Hörbücher. Wenn du heute Blut geleckt hast und sagst, das Thema interessiert mich, dann greif zu Amazon oder geh sonst irgendwen, hol dir ein Hörbuch und schnapp dir ein geiles Hörbuch. Wir haben schon eine Folge gedreht über gute Bücher. Hol dir Hörbücher und gib dir Impulse. Wenn du im Auto sitzt, zieh dir Hörbücher rein. Wenn du gerade am Strand liegst im Urlaub, zieh dir Hörbücher rein und nicht irgendeine Musik. Werd morgen jemand, der besser ist, als er heute war.
Und das wünschen wir euch allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer, jederzeit gerne melden auf sämtlichen Kanälen. Steht Daniel da Rede und Antwort. Und abonniert, wie gesagt, gerne diesen Podcast. Gebt uns eine gute Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns natürlich, dass auch mehrere Personen oder weitere Personen uns dann hören. Und ist natürlich auch, so ehrlich muss man sein, schmeichelt einem, ne, freut uns. Und wir merken auch, dass das, was wir hier tun, gut ankommt, funktioniert. Und Sinn hat. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.